Was fragt man im Januar?
Im Januar? Da gibt es ein Wort, das über dem Januar liegt wie eine riesige schwarze Wolke. Und das Wort heisst, glaube ich, Vorsätze.
Ah, nicht Januarloch. Vorsätze. Du kannst vielleicht das Loch ein bisschen stopfen mit den Vorsätzen.
Mit den Vorsätzen stopfst du das riesige Januarloch. Das gibt es nämlich nicht mehr, weil der Ausverkauf ist jetzt ja das ganze Jahr.
Und betriebsam kann auch das ganze Jahr sein. Vielleicht müssen wir zuerst sagen, wer am Mic ist. Ich meine, vielleicht erinnert man sich gar nicht mehr an uns.
Mic 1 ist der Kummerbär.
Mic 2 ist Annette.
Und am Mic 3 ist Monika.
Heute im Ponyhof.
Hey, schön, dass wir wieder zusammen podcasten können. Jetzt haben wir so eine lange Pause gehabt. Und ich freue mich jetzt richtig darauf, mit euch wieder über dies und das
und jenes.
Und jenes. Und jetzt starten wir über Vorsätze.
Ja, macht ihr euch Vorsätze?
Einen Vorsatz haben wir aus dem Ponyhof tatsächlich schon letztes Jahr gemacht, dass wir nämlich jetzt im 2020 nur noch alle 14 Tage eine Episode aufladen.
Das ist aber kein Vorsatz, das ist ein Plan.
Oder eine Bestimmung.
Oh hey, müssen wir Vorsatz definieren?
Nicht gerade definieren, aber nicht von Plan reden.
Das ist wie eine Abmachung. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt nur noch alle 2 Wochen. Das ist für mich jetzt nicht so ein Vorsatz. Ein Vorsatz ist eher etwas, wo eine Anstrengung ist oder eine Verhaltensänderung braucht.
Ich habe noch nie im Leben einen Vorsatz gefasst. Ich habe mich immer gewundert, an Neujahr, wenn alle von diesen Vorsätzen reden. Und ich dachte,
Hast du das noch nie gemacht?
Mm-mm.
So, jetzt im nächsten Jahr gehe ich immer jeden Tag 10 Minuten laufen pro Tag oder so.
Oder
ich mache 10'000 Schritte im Tag.
Iss keine Glasse mehr oder iss weniger Schoki.
Ihr beschreibt ganz genau, woher das Wort Vorsatz kommt. Nämlich, das ist die Verlängerung oder die Fortsetzung von der katholischen Beichte. Für alle, die das noch wissen, was das ist, man geht in ein Häuschen hinein, wo jemand hinter so einem Gitter sitzt und man sagt, man hat das und das und das gemacht, was nicht gut ist. Und dann tut man bereuen. Ich will das nicht mehr machen, das tut mir so leid.
Ich bin hochkatholisch erzogen worden. Da sitzt du im Beichtstuhl und du siehst den Pfarrer nicht. Und dann hat es eine Wand und dort hat es so Löchli. Das ist so eine Holzwand mit Löchli. Und meistens ist die so wie mit einer Folie noch so ein bisschen polstert. Und dann hast du immer können mit den Fingern durchstechen. Das so wie so die Löchli-Folie, die hat dann so plopp, plopp, plopp gemacht. Während dem Beichten hast du noch so Schabernack gemacht.
Das ist der Spuckschutz eigentlich.
Ja, und der hat das nicht gehört und gesagt, lass das.
Meistens waren es ja nicht mehr so die Taufrischesten, die dann die Beichte abgenommen haben. Vielleicht haben sie das irgendwie gar nicht gehört und sind auch so froh, ob überhaupt jemand noch gekommen oder ich weiß es auch nicht. Aber wir haben das immer gemacht. Das war wirklich so ein bisschen eine Herausforderung, weil unten, die einfach zum Klicken waren, die sind natürlich schon lange gemacht. Und dann hast du müssen während dem Beichten ganz oben an die oberen Löchchen eben auch noch hinkommen, bis alle dann gemacht waren. Und dann haben sie immer wieder eine neue Folie rein, weil das ja wieder ganz sein musste. Also never ending.
Man tut also etwas beichten, das heisst, man sagt oder erzählt von etwas, was man gemacht hat, was man nicht hätte machen sollen, nach den Regeln der jeweiligen. Und dann muss man bereuen und dann gibt es eine kleine Busse, zum Beispiel du musst im Konservatorium einen Monat lang den Boden wischen oder eben 14 Vaterunser beten. Aber es kommt noch etwas dazu, der Vorsatz. Du musst dir selbstverständlich vornehmen, dass du das Böse nicht mehr machst in der Zukunft. Und dort gibt es eine direkte Verbindung zu den Neujahrsvorsätzen.
Ende Jahr werde ich meistens sowieso ein bisschen melancholisch, weil ich wahrscheinlich müde bin und einfach froh bin, wenn man das Jahr dann einmal wegtun kann. Und dann tue ich aber vielmal schon ein bisschen reflektieren, was jetzt war und was so das ganze Jahr überhaupt alles gelaufen ist. Das mache ich auch gerne, weil dann merkst du mal, wie viel das überhaupt gelaufen ist in diesen 365 Tagen. Und dann gibt es also bei mir schon etwa die, dass ich daraus wie ein Motto für mich mache, für das nächste Jahr. Das nächste Jahr ist mein Motto, ich gehe alles leichter an. Das ist mehr eine Reflexion als jetzt ein Vorsatz, ich esse jetzt im ganzen Januar kein Schoki mehr oder ich trinke keinen Alkohol mehr.
Im Januar weiss man von allen Fitnesscentern, dort brummt es, dort ist alles überbelegt. Und bereits, wenn ihr jetzt am 30. Januar den Podcast hört, ist das schon am Veräppen. Schon ab jetzt, Anfang Februar und so, sind die Vorsätze doch schon den Bach ab. Für die meisten.
Zwischen Weihnachten und Neujahr hast du viel mehr Zeit. Meistens musst du nicht arbeiten oder nicht so viel arbeiten oder es hat mindestens ein paar Freitage dazwischen. Und dann gibt dich da plötzlich Raum für neue Sachen, die du könntest machen und hast dann das Gefühl, ich hätte immer Zeit. Aber Tat und Wort ist ja, dass wahrscheinlich deine Tage nachher auch wieder so gefüllt sind, dass das eben dann doch ein bisschen mehr Effort braucht, um in das Fitnesscenter zu gehen.
Und was ja mega witzig ist, ich unterrichte, wie man Vorsätze umsetzen kann. Ich weiss ziemlich viel darüber.
Hast du noch nie einen gefasst, aber du weisst, wie unterrichten.
Wie man es umsetzt.
Ja, dass es dann auch klappt. Viele machen sich ja sehr vernünftige oder gute oder innige Vorsätze. Und dann eben nach dem Januar ist es dann ein bisschen schwierig, die durchzuheben. Und was kann man machen, dass das verhebt? Und ich muss immer innerlich schmunzeln, wenn ich das unterrichte. Und ich habe auch ganz viele Beispiele dazu. Und ich kann auch coachen, wie man das begleiten kann.
Ich will jetzt das ganze Jahr eigentlich kein Zucker mehr essen.
Autschen im Ernst?
Ja, das ist jetzt mal fiktiv.
Ah, gut.
Mal schauen.
Danke.
Wenn du mir jetzt eine gute Anleitung gibst und das Ring geht, kann ich es ja mal probieren.
Eben das Erste ist schon mal das Autschen. Dann kommt nämlich raus, ob es wirklich willst oder nicht.
Ob's aber ich hoffe ja, es gibt eine gute Anleitung, wo mir da jetzt ganz Ring gefällt.
Wenn es eine Idee ist von außen, das wäre jetzt gut und gäbig, und kaum sage ich Autschen, bist du so, ja, vielleicht doch nicht, würde ich mit dir dann schauen, was ist genau mit dem Zucker? Was ist von außen, was ist von innen? Dass es einen Vorsatz gibt, dann, der zu dir passt. Das ist der erste Schritt. Häufig sind es Vorgaben von außen, wo man denkt, ja, das wäre noch gut oder das wäre jetzt notwendig. Und wenn man dann genau schauen geht, ist es gar nicht meins.
Von außen ist von dir aus gesehen der Hype, dass man das nicht sollte und dass die WHO sagt, nur 25 Gramm Zucker pro Tag.
Jetzt ist nicht mehr böses Fett, jetzt ist böses Zucker, das macht uns den kaputt, den Zucker. Ja. Wenn ihr das noch nicht gewusst habt, ja, fasst euch den Vorsatz, kein Zucker.
Sind denn nicht die allermeisten Vorsätze hauptsächlich von außen gesteuert? Wieso kommt sonst jemand auf die Idee, ich muss abnehmen? Weil doch von außen gesagt wird, du Fettsack.
Nein, aber auch weil du dich nicht wohlfühlst, weil du das Gefühl hast, hey, so habe ich echt keine Lust mehr, wenn die Hose so kneift und wenn du in den Spiegel schaust, findest du, es ist jetzt auch nicht gerade das Idealbild, das dir dort entgegen lacht.
Also von außen und von innen.
Mhm. Ja.
Und wenn jetzt, du Stegen nicht mehr raufkommst.
Was sagt jetzt der Coach? Wie setzt sich denn das um?
Eben, wenn man dann ein hübsches, individuell mit Schleifchen versehenem Vorsatz hat, dann ist es eben schon eher ein Ziel. Dann schauen wir, was heisst das im Alltag. Und der eine Teil ist, was muss man machen dafür? Den Zucker ausräumen, sich informieren, vielleicht einen Plan aufstellen. Und dann, ihr Lieben, der Knackpunkt ist, dann spiele ich das innerlich durch und dann zeigt sich, was alles könnte im Alltag hinderlich sein. Die Freundin, die mich zu einem Glas einlädt, alle, die wissen, dass ich Vermicelle liebe, die mir Vermicelle bringen. Dann fange ich an, einsammeln innerlich, was könnte sich zeigen, was schwierig ist. Und wenn ich das mitplane, habe ich viel eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es tut.
Ah, dass du wie mal dann durchgehst und sagst, wenn sie mich einlässt zum Glas essen, dann sage ich, ich komme auch gerne mit. Ich nehme dann aber
einen Schwarztee. Einen veganen Schwarztee.
Ja.
Also du brauchst Unterstützung. Du musst es nach außen kommunizieren.
Eben das überleistet dann, wie machst du das? Sage ich dann der Freundin, schau, ich in diesem Jahr mache ich ohne Zucker. Und isst du dein Glas, aber du darfst mir nichts anbieten. Und das ist eine Möglichkeit dann, ja.
Und dass Alternativen natürlich parat hast, dass du dann nicht jedes Mal so in Verlegenheit bist, wenn alle wollen Kuchen und Glas essen, dass du dann gerade schon weißt, ich nehme immer gerne einen frischen Salat.
Ja.
Das ist eigentlich schon Strategie und dann auch, was du gesagt hast, ein bisschen ein Ziel, oder?
Mhm. Es hilft für uns Menschenaffen, wenn wir ein Ziel haben, wo wir schauen können. Die wenigsten sind
für uns Menschenaffen.
Ja, die wenigsten von uns sind so erlebensorientiert unterwegs, dass sie direkt immer schauen können, jetzt bin ich zufrieden, jetzt läuft es, das ist gut. Das können die wenigsten. Die meisten brauchen, ich möchte 100 Gramm pro Woche abnehmen oder ich zähle, es gibt sicher eine App, die zählt, wie viel Zucker ich spare. Ich brauche etwas, das ich sehe oder greifbar machen kann.
Das brauchst du?
Nein.
Eben.
Aber sehr viele brauchen das und für sehr viele ist das eine Motivation. Darum auch die Schrittzähler, die sind so geil, weil ich sehe, wow, jetzt 100, jetzt 1000.
Das ist im Fall so. Wenn ich natürlich sehe, ich habe 19.800 Schritte, wenn ich ins Bett gehe, dann laufe ich sicher noch 200, dass ich die 20.000 habe. Mich motiviert das schon.
Ja, eben. Darum, ja. Es tut.
Ja, ich glaube schon, dass das funktioniert. Oder wenn du dann halt ein Applaus überkommst von so einer App, wie es dir sagt, jetzt bist du so brav, siehst wirklich 2 Liter getrunken. Es kontrolliert dich ein bisschen und es gibt dir ein Feedback. Vielleicht brauchen wir mehr Feedback.
Beim Rauchen gibt es eine App, die dir immer zeigt, wie viel du nicht geraucht hast, wie viel Ziggy weniger. Es zeigt dir Ziggy zeigen, die du nicht geraucht hast, wie viel Geld du gespart hast und was das für deine Lunge heisst. Die Leute lieben es.
Mhm.
Das bedeutet, Vorsätze sind, wenn man sie ernst nimmt, und gerade ernst nehmen heisst jetzt mit einer App von außen ein bisschen unterstützt, dann sind das eigentlich Zurichtungsinstrumente.
Ein Zurichtungsinstrument?
Ja.
Was meinst du damit?
Das heisst, für mich, so wie ich jetzt bin, ist der Zustand ist nicht gut. Es gibt einen Soll-Zustand und dort muss ich hin oder will ich hin. Mhm. Und für das muss man mich ja zurichten.
Das klingt so die Flügel stutzen und dich so zuschneiden, dass du dann genau so dort reingehst.
Ja, ja. Es ist ja wirklich ein riesen Unterschied, weg vom Vorsatz hin zu einer Vision. Wenn ich eine Vision habe, ein Jahr, und das kann ich aber auch im Juli haben, in der grossen Hitze oder irgendwann, dann gehe ich ja auch auf etwas hin und dort hat es auch Ziel.
Aber eine Vision hast du eben so bildlich dort und eben mit ganz vielen Emotionen. Wenn du jetzt schaust, miteinander das anschaust und sagst, was ist denn deine Vision, was würdest du gerne erreichen? Und du sagst, mein Ziel ist jetzt einfach, ich möchte mal an das Nordkap und du tust dir das so vor Augen führen, dann glaube ich, kannst du das ein bisschen mit allen Sinnen spüren und diesen Mindset geht dorthin, dass du dann das richtige Fahrzeug hast, die Ferien hast, genug Geld hast, dass du das so dorthin schaffst, dass du das auch wirklich kannst erreichen, oder?
Und bei Vision, das ist spannend, sagt man heute. Ich habe keine bildliche Vorstellung von dem, was ich Vision nenne. Es ist mir so ein Gefühl von das. In der Kante habe ich immer von Sansibar geträumt. Ich habe das mal gelesen und ich habe mich überhaupt nicht mit Sansibar beschäftigt, dass ich oder von aussen würde mir dann sagen, dann lies mal von Sansibar, mach das Bild, eben fang an zu sparen. Aber irgendwie war das Sansibar etwas, was es gibt, ein Land, das es gibt. Und ich bin dann auf China. Mein Sansibar war China. 4 Wochen China mit Vogelkundler. Und das war eine sehr erfüllende Reise für mich als 19-Jährige. Ein riesiges Geschenk.
Was haben denn die für Vögel? Nicht nur Bulle.
Die es nicht essen, die essen alles. Aber Vögel.
Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen einzigen Vogel angeschaut. Ich habe eine Freundin, die Naturwissenschaften studiert hat. Und dank ihr bin ich zu dieser Reise gekommen. Ich war, glaube ich, die einzige ohne Feldstecher. Und wenn die alle durch ihre Feldstecher geschaut haben, nach irgendeinem Vogel, den es nur dort gibt oder der so speziell ist, habe ich die Leute angeschaut.
Sind ihr denn mit mir einig, dass wenn ein Vorsatz eine Chance haben soll, umgesetzt werden, dass schon über 50% muss von innen kommen und nicht von außen du sollst?
Ja, also, dass er eine Chance hat, sicher. Dass du dir einen Vorsatz kannst machen kannst, ist vielleicht schon von außen gesteuert. Aber dass du überhaupt eine Chance hast, dass du ihn kannst umsetzen, muss sicher ganz viel von innen kommen. Eine Motivation auch.
Und das ist die erste Arbeit, dass es mein Vorsatz wird.
Ich habe früher immer mit meinen Mitarbeitern Zielvereinbarungen gemacht und Zielsetzungen. Und ich habe die immer gefragt, ja, was ist jetzt dein kurzfristiges Ziel, was ist das mittelfristige Ziel, was ist unser gemeinsames Ziel, wo siehst du dich in 10 Jahren? Und ich habe immer alle recht gestresst, weil ich auch das Gefühl hatte, du musst für alles immer ein Ziel setzen. Und das gibt natürlich dann Stress, aber auf der anderen Seite ist es manchmal auch noch schön, weil du hast eine Matrix und du weißt jetzt, um das Ziel zu erreichen, muss ich in diesem Jahr 7 von diesen Kundentypen besuchen und ich muss genau die Schlüsselbotschaft dem nachher vermitteln und kann das abhökeln, dass ich das gemacht habe. Und wenn ich das mache, kann ich davon ausgehen, dass hinten etwas Gutes daraus resultiert. Ich hatte aber schon Mitarbeiter, die gesagt haben, ich habe das nicht, ich habe nicht so Ziel. Ich habe gemerkt, ich bin einfach wach, ich gehe durchs Leben und das, was mich anspricht, das nehme ich dann. Das Ziel macht mich so verbissen. Das ist Serendipity, oder? Dass du so offen bist für alles. Du kannst das Ziel so verbissen verfolgen, dass du rundherum gar nichts mehr siehst. Weißt du, ich bin nicht mehr so sicher. Ist das Ziel in jedem Fall immer so gut?
Das ist sehr interessant vom Geschäft her, wo ich es kenne, zum Thema Burnout und Depression. Wenn du einen Mitarbeiter hast, der ein bisschen am Anschlag ist, also noch nicht im roten Bereich, aber der sagt, oh Monika, ich mache nicht mehr, wenn es so weitergeht, dann gibt es aber eine coole Unterscheidung. Die einen, die brauchen, wenn sie bis zum Hals im täglichen Business anfangen zu versinken, die brauchen eine carte blanche, die brauchen eine lange Leine, die brauchen die Freiheit, die brauchen, mach mal, ich entlaste dich von allem Administrativen und solchen Sachen. Und dann fahren die zur Höchstform auf und sind eben die Freien, das die Intuitiven, die, die durch sämtliche Zielvorgaben gerade sofort eingegangen sind. Die sind dann super drauf. Das sind also die, die potenziell am Schluss ein Burnout haben, weil die brennen für etwas. Und die anderen sind die, die du musst unbedingt auch vom ganzen Tagesgeschäft befreien, aber gleichzeitig ja nicht lange Leine und mach mal. Die brauchen Guidelines, die brauchen Vorgaben, die brauchen, ich schaue, dass deine Bike nicht grösser wird, du machst so viel pro Tag und dann sind die super. Die potenziell könnten klinisch depressiv werden, wenn du denen klare Vorgaben gibst und das Spiegel nicht zu hoch werden lässt, dann sind die hochproduktiv.
Wieso meine Ziele, die sie erreichen können, dass sie ein Erfolgserlebnis haben? Oder? Ja. Die, den Eingang habe ich geschafft, je super.
Da musst du keinen Psychotest und nichts machen. Du redest ein bisschen mit den Leuten und du merkst, wenn du sie kennst, weisst du es sowieso. Aber auch mit Leuten, die du nicht gut kennst, du merkst du, so wie sie reagieren. Die sagen, oh ja, danke vielmals. Wenn ich also nur noch die blaue Bike muss abschaffen und die rote und die grüne Bike kann ich ein bisschen sein, boah, dann bin ich aber sehr gerne wieder dran. Das sind die. Und die anderen, die sagen, oh, bitte, lass mich einfach einmal arbeiten, das sind diese.
Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die untergeht, einfach, dass das auch erwähnt ist. Das sind die, die arbeiten für das Geld, die brauchen dann eine Entlastung und viel Wertschätzung. Die haben ihre Arbeit als Arbeit nicht unbedingt gerne. Die sind meistens sonst irgendwo engagiert, in einem Hobby oder in einem Verein oder in einer anderen Gruppe außerhalb der Arbeit. Und die haben in dem Sinn keine Befriedigung durch die Arbeit, auch nicht so eine Befriedigung durch das Abhäkeln. Die brauchen dann viel Feedback.
Braucht nicht jeder Feedback?
Schon, aber die, die eben sich für die Arbeit begeistert haben, direkt über die Arbeit Feedback. Wenn ich gerne pflege und es läuft mit meinem Patienten und wir können die etwas zusammen rein, ist in dem rein schon eine grosses Befriedigung.
Ja, wie eine Rückmeldung. Ja.
Und in all dem Innen hilft es, wenn man Visionen hat für sein Leben, in welche Richtung soll es dann gehen? Bleibe ich im Hafen? Gehe ich auf das Schiff? Segle ich nehme ich ein Kreuzfahrtschiff, das die Richtung vorgegeben ist? Das Problem der Vorsätze ist, dass das, wenn ich mein Leben mit Vorsätzen fülle, die ich umsetze, ist dann mein Leben durchgeplant und durchgetaktet und ich esse weniger Zucker und ich rauche nicht mehr. Und um was geht es dann? Für was rauche ich nicht mehr und für was esse ich weniger Zucker?
Das ist genau die Sinnfrage wieder. Warum mache ich das? Wenn es dir nachher wirklich besser geht und du vitaler wirst im Denken und in deinem Bewegen, dann ist ja das super. Aber die Warum-Frage, die musst du stellen, wenn du den Vorsatz stellst. Oder? Das ist das, was du von Anfang an gesagt hast. Du musst mal schauen, was kommt von innen und will ich das denn wirklich?
Und weil das eben so befriedigend ist, ist eine gewisse Verlockung da, dann einen nächsten Vorsatz und einen nächsten Vorsatz und einen nächsten Vorsatz.
Ja, und gewisse Ziel, wenn du sagst, ich gehe an den Marathon, da muss ich dann einen guten Plan haben, dass ich das überhaupt erreichen kann, ist ja für mich noch motivierend. Ich gehe dann regelmässig trainieren und ich weiss, warum dass ich trainiere. Ich mache es jetzt nicht nur einfach so, sondern ich will dann dort auch ankommen am Schluss. Und so Ziel finde ich cool. Ich finde auch cool, wenn man immer wieder die Werte und die Haltung überlegt, warum machen wir das, für was arbeiten wir schaffen und vielleicht schon einmal sagen, es wäre halt schön, wir könnten für die und die Firma arbeiten und dort daraufhin miteinander einen Plan entwickeln, wie kommen wir zu diesen Kontakt, wie können wir uns dort mal vorstellen, wie kann man mal schauen, ob das geht. Das ist schon noch befriedigend, wenn du es nachher miteinander erreichst.
So kommt noch Vorsatz aus einer anderen Richtung ein Licht über. Es ist auch ein sehr wichtiger Begriff in der Rechtsprechung, dass man eben kann sagen kann, eine Straftat ist vorsätzlich begangen worden. Und wenn der Vorsatz kann nachgewiesen werden im Recht, dann ist die Strafe entsprechend höher oder härter. Und wenn man jetzt das umkehrt, kann man sagen, ein erfolgreicher Vorsatz vom Neujahr, der muss vorsätzlich sein. Was du beschrieben hast jetzt, Monika, ist ja eigentlich das Ziel, der Vorsatz, und jetzt vorsätzlich mache ich das.
Ich erlebe manchmal alte Leute, die wie gar nicht mehr wissen, was sie für Vorsätze fassen sollen. Sie haben aufgeräumt, sie sind in guten Beziehungen, sie sind in dem Sinn versöhnt oder gut mit ihrem Leben, mit dem, was möglich war und was nicht möglich ist. Und dann ist wie so eine Leere. Und jetzt? Vielleicht je nach dem Marathon. Und jetzt?
Ich glaube auch, ganz junge Leute machen vermutlich gar nichts mit Vorsätzen. Das ist für sie kein Thema. Sie leben. Und die Alten brauchen keine Vorsätze mehr, weil sie hängt das alles schon vorsätzlich erlebt.
Es ist ein Loch, das nicht angenehm ist. Sie sind so ein bisschen verwirrt von, was sollen wir jetzt? Wo braucht es uns noch? Wo gehören wir dazu?
Ja, wenn du so eine Lehre hast, könnte ich mir schon noch vorstellen, dass das gleich noch schön und heilsam kann sein, wenn du einen Vorsatz nimmst. Zum Beispiel sagst, hey, im nächsten Jahr gehen wir mal an alle Schweizer Seen. Zum Beispiel, wenn du viel Zeit hast und Zeit hast zum Umreisen oder das GA hast oder was auch immer, dann hast du ja gleich etwas vor dir, wo du schaust, wie ist das Wetter dort, was kann man dort in der Umgebung machen. Es gibt da ein bisschen Sinn.
Darum ist auch der schöne Film, der Bucketlist, also ja. Kübelliste. Wenn man am Sterben ist oder man weiss, man hat einfach nicht mehr sehr lange, dann hat man vielleicht noch eine Liste, eine innere oder eine äußere, wo man sagt, das möchte ich noch, bevor ich hier weggehe.
Und was machst du, wenn die leer ist?
Das, meine Lieben, wird das Thema sein von unserer nächsten Episode. Die wird über das Jenseits gehen. Darum denke dran!
Boni wünscht sich, dass die sie pflegen, Vorsätze fassen wie «Ich muss mindestens ein Rüebli pro Tag verteilen, ich muss mindestens einen Apfel pro Tag verteilen».
Es gibt, glaube ich, Studien zu paranormalen Fähigkeiten von hoch entwickelten Rossen, die tatsächlich ihre Betreuenden können so beeinflussen können, telepathisch, dass die das machen, was sie brauchen.
Und so ist es ja dann schön auf dem Ponyhof. Ha ha!